Ich habe ein Kartenspiel mitgebracht. Ich weiß, je nach Prägung ist es so, dass man das als Glücksspiel oder sowas ansieht. Und deswegen ist es eigentlich in christlichen Kreisen nicht so gern gesehen, irgendwie Karten zu spielen. Andere haben da andere Ansichten und sagen, okay, das kann man schon machen, ist ja privat, wir machen das nicht irgendwie um Geld oder so weiter. Und deswegen könnte man auch schon mal ein bisschen Karten spielen. Also ich hoffe, keiner lässt sich ablenken von diesem Kartenspiel, im Sinne von, wenn die Prägung ist, Kartenspiele sind eher negativ. Lasst euch trotzdem kurz drauf ein. Glücksspiel, habe ich eben schon gesagt. Wenn man ein Spiel spielt, ein Kartenspiel, dann sagt man ja oft, das ist Glücksspiel, weil irgendwie zufälligerweise bekommt man Karten und es ist dem Zufall überlassen, ob man gewinnt oder nicht. So, wenn man, so wie ich in meiner Jugendzeit, ab und zu mal Pokerturniere angeschaut hat, damals gab es noch DSF, ich weiß nicht, wer das noch kennt, und da wurden Pokerturniere übertragen. Und erstaunlicherweise saßen immer am Finaltisch die gleichen Leute. Also nicht irgendwie ganz unterschiedliche von Turnier zu Turnier, sondern das Turnier hat mit, weiß ich, 2000, 5000 Leuten angefangen und am Ende saßen meistens so an diesem Zehnertisch die gleichen Leute. Warum? Warum? Für die war das nämlich kein Glücksspiel. Denn die haben das nicht dem Zufall überlassen, ob sie gewinnen oder nicht. Die haben nicht einfach so gespielt. Und zwar haben sie jahrelang vorher Statistiken auswendig gelernt. Wenn sie Karten hatten, dann wussten sie mit diesem Blatt, wie wahrscheinlich es ist, dass sie gewinnen. Und ob sie nun mitspielen oder nicht. Oder ob sie das Blatt weglegen und keinen Geldeinsatz machen. Und das ist nicht alles. Oft machen sie noch Seminare mit, um Körpersprache zu analysieren. Also, wenn die da am Tisch sitzen, gucken sie sich ganz, ganz genau an, wie die anderen sich verhalten und bewegen. Und anhand dessen beurteilen sie dann, ob der Gegner, der Mitspieler, ein gutes Blatt hat oder vielleicht ein schlechtes Blatt hat. Und wenn er mitgeht, ob er vielleicht blufft. Also, die lassen das nicht dem Zufall. Sie wollen gerne natürlich gewinnen und deswegen studieren sie ganz viele Dinge. Also Statistiken und die Körpersprache der Mitspieler. Und die wägen dann diese ganzen Variablen im Kopf um. Das Spiel hat ja auch einen Verlauf mit Einsätzen und so weiter. Und da wägen sie alles ab und schauen sich, blufft der andere oder lohnt es sich, dass ich blöffe? Blöffen bedeutet, dass man bewusst den anderen täuscht. Also man tut so, als hätte man etwas, was man eigentlich gar nicht hat. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, ich habe 4 Asse auf der Hand, aber am Ende habe ich sie vielleicht gar nicht auf der Hand. Ich sage es nur, aber der andere sieht es ja nicht. Und der andere versucht nun herauszufinden durch meine Körpersprache, ob ich lüge oder nicht. Das Gegenteil von Blöffen ist, wenn man aufrichtig ist. Also wenn man die Wahrheit sagt. Machen wir mal einen Schwenk zur Bibel. Paulus erinnert immer wieder die Gemeinden daran, dass sie nie vergessen sollen, zu wem sie gehören. Sie sollen nie vergessen, dass sie Christen sind. Er sagt, seid immer aufrichtig im Glauben. Andersrum könnte man sagen, seid nie ein Bluff. Wenn ihr Christen seid, seid kein Bluff. Und deswegen sollt ihr euch dementsprechend verhalten. Denn wir als Christen sind neue Menschen. Wir sind Bürger des Himmels, so wie Paulus es sagt. Und im Philipperbrief 3, Vers 20 heißt es, wir aber sind Bürger im Himmel. Wir sind Bürger im Himmel. Und deswegen sagt Paulus auch immer wieder, verhalte dich immer, als Staatsmann, als Staatsfrau des Himmels. Auch im sogenannten Ausland, und das Ausland wäre dann diese Welt, diese Erde. Auch hier sollst du dich so verhalten, als wärst du ein Staatsmann, eine Staatsfrau des Himmels. Wenn Paulus sowas schreibt, dann hat er das Römische Reich eigentlich vor Augen. Weil die Römer, die haben in ihrem ganzen Reich Kolonien gegründet. Und Philippi, das ist eine Stadt im Römischen Reich, in Mazedonien. Und das war auch eine römische Kolonie. Und Paulus hat dort auch einen wunderbaren, schönen Brief, einen Freudenbrief geschrieben. Aber für alle Kolonien des Römischen Reiches war etwas charakteristisch. Egal, wo sie sich auch befanden im Römischen Reich, ob sie ganz weit außen waren oder ganz nah an Rom selbst, sie versuchten immer, Rom im Kleinen nachzuahmen. Also wenn die Römer ein Gebiet erobert haben, haben sie dort Kolonien gegründet und mit Soldaten haben sie dort hingeschickt und die sollten sich niederlassen mit ihren Familien, damit sie die Merkmale Roms dort hervorheben. Und das waren dann zum Beispiel, dass man dort in diesen Kolonien Lateinisch gesprochen hat. Man hielt sich dann auch an die römischen Sitten, auch wenn man wo ganz anders war, zum Beispiel in Israel oder in der Türkei oder halt in Griechenland beziehungsweise Mazedonien. Und die Beamten, die dort eingesetzt waren, die hatten dann auch römische Titel. Man hat sich also nie irgendwie dieser Sprache am Ort irgendwie angeeignet. Man beachtete römische Zeremonien, hat man dort durchgeführt. Also wo immer sich die Kolonien befanden, sie waren immer ein getreues Abbild von Rom selbst. Vielleicht nur ein bisschen kleiner. Und die Römer kamen nie auf die Idee, sich der ansässigen Bevölkerung irgendwie anzupassen. Also so wie ein römischer Ansiedler nie vergaß, dass er Römer war, egal in welcher Umgebung er sich jetzt auch befand, so sollten die Gemeinden nie vergessen, dass sie Christen sind. Auf der Karte, wenn man jetzt so sagt, okay, die Römer spielen ein bisschen Karten, auf der Karte eines Römers stand dann wirklich auch Römer drauf. Das war sozusagen sein Ausweis. Der hat nicht irgendwie gesagt, ja, ich bin Römer, aber insgeheim auf der Rückseite stand was ganz anderes. Nein, er war Römer. Und diese Römer haben dann nicht geblufft. Sie haben das wirklich gelebt. Dort, wo sie sich halt niedergelassen haben. Auf seiner Karte stand das. Was sollte auf der Karte eines Christen stehen? Also, Paulus sagt, vergesst nie, ihr seid eigentlich Staatsbürger des Himmels. Das soll auf eurer Karte stehen. Und Paulus macht auch deutlich, diese Staatsangehörigkeit des Himmels, die hat natürlich auch ihren Ursprung. Wir sind nicht von vornherein Bürger des Himmels. Das kommt nämlich durch Jesus. Paulus schreibt auch im Philipperbrief einen sogenannten Christushymnus. Das war wahrscheinlich ein Lied, was die Gemeinde damals grundsätzlich oder die christlichen Gemeinden gesungen haben. Und Paulus zitiert das in seinem Brief. Und das will deutlich machen, okay, ich glaube an diesen Jesus. Und da heißt es in Philipper 2, die Verse 6 bis 11, er war genauso wie Gott und hielt es nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein. Er legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie beugen, vor allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, auch geehrt. In diesem Hymnus steckt ganz viel drin. Ich möchte ein paar Dinge hervorheben, weil hier wird ganz klar deutlich oder hervorgehoben, Jesus ist Gott. Und Gott wurde Mensch. Und das nicht ohne Grund. Er hat sich nicht immer gesagt, ich mache mal einen Ausflug auf die Erde, sondern er hatte einen Plan, und zwar einen Heilsplan für alle Menschen. Er wollte diesen Heilsplan erfüllen. Und deswegen kam er auf die Erde. Und zwar demütig, ganz ohne irgendwelche großen Machtverhältnisse. Er hat seine Macht abgegeben, er hatte auf seine göttlichen Rechte und Privilegien verzichtet. Er hat sie sozusagen weggegeben. Er kam als ganzer Mensch mit seiner Schwachheit. Und wie es so war, wenn man das Leben von Jesus verfolgt hat, starb er auch am Kreuz am Ende. Er hat eine Todesstrafe für Schwerverbrecher erduldet. Und es war außerordentlich schmerzhaft und demütigend, weil die Gefangenen, die am Kreuz genagelt und gebunden waren, hängten ganz lange an diesem Kreuz, bis sie tot waren. Und bei manchen dauerte es sogar mehrere Tage, bis sie überhaupt starben. Es war so qualvoll. Und da hingen sie und die meisten sind dann erstickt, weil ihr Körpergewicht sie so runtergezogen hat, dass ihre Lungen sich zusammenpressten und sie nicht mehr atmen konnten. Und dieses Kreuz ist eigentlich das Symbol für unseren Tod. Was uns erwarten würde, wegen unserer Sünde, die wir in unserem Leben haben. Und das ist diese Unverbundenheit mit Gott. Gott ist Leben selbst. Und wenn wir nicht beim Leben sind, dann sind wir dem Tod geweiht. Diese Trennung zwischen Gott, der das Leben verkörpert, und uns, ist eigentlich nicht wieder aufzuheben. Also egal, ob wir jetzt ein gutes Leben führen, es funktioniert nicht. Wir kommen nicht einfach so zu Gott. Es reicht nicht. Und auf, wenn wir jetzt unsere Lebenskarte gucken, dann würde da Sünder stehen. Immer. Es würde dort immer Sünder stehen. Aber Jesus starb für uns am Kreuz, für unsere Sünden, damit wir diesem ewigen Tod nicht ausgeliefert werden. Und das ist was Wunderbares. Und dafür lobt Paulus Jesus. Und deswegen steht jetzt wegen Jesus nichts mehr zwischen Mensch und Gott. Es ist, diese Trennung ist aufgehoben. Und Gott erhob dann, wenn wir in den Christushymnus wieder hineingehen, Gott erhob Jesus in seine ursprüngliche Stellung wieder zurück. Und Jesus ist dann wieder Herrscher, Herrscher im Himmel. Er ist der König, der wieder Oberhaupt in seinem Reich ist. Und alle werden ihn dann auch Herrn nennen, was ein anderes Wort ist für König, für Oberhaupt. Man könnte sogar sagen dann, er wäre unser Staatsoberhaupt. Und wenn wir das glauben und auch aussprechen, wenn wir das sagen, dann sind wir Bürger des Himmels. Dann verändert sich unsere Lebenskarte vom Sünder wieder dahin, dass wir wirklich eine neue Identität bekommen, eine neue Spielkarte beziehungsweise einen neuen Ausweis. Wir haben eine neue Staatsangehörigkeit und wir bekommen neue Bürgerrechte verliehen. So wie ein römischer Bürger auch römische Bürgerrechte hatte, so bekommt ein himmlischer Bürger auch himmlische Bürgerrechte. Wenn wir das so mit dem Gesamtzeugnis der Bibel vergleichen, gibt es auch ganz andere Metaphern noch dafür. Wir sind aufgenommen in der Familie Gottes, wir sind Kinder Gottes. Das alles will Ähnliches deutlich machen, dass wir von Gott angenommen sind, dass wir zu ihm treten können. Und das alles, weil er uns unendlich liebt. Und deswegen kommt er auf die Welt, und hebt diese Trennung auf. Nun ist es aber so, als Bürger des Himmels, Paulus sagt, wenn ihr zu Christus gehört, dann müsst ihr auch so leben wie er. Ein neues Sein, also wenn ihr neue Bürgerrechte bekommt, wenn ihr wirklich einen neuen Pass bekommt, einen neuen Ausweis, wenn ihr eure ganze Existenz neu geworden ist, dann müsst ihr euch auch ein neues Verhalten aneignen. Ihr müsst euch dann auch anders verhalten als vorher. Und deswegen nehmt Jesus als Vorbild. In Philipper 2, Vers 5 heißt es, eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Also wir sollen im Grunde genommen Jesus nachahmen. Und jetzt kommt der Christus-Hymnus, den ich schon gelesen habe. Also demütig auf die Erde kommen und so weiter. Und nach dem Christus-Hymnus, die Verse ab Vers 15, heißt es, als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten und verdorbenen Menschen dieser Welt leuchten und so die Botschaft des Lebens anschaulich machen. Dann kann ich an dem Tag, an dem Christus wiederkommt, stolz auf euch sein, weil ich das Rennen nicht verloren habe und meine Arbeit nicht vergeblich war. Jeder von uns hat in seinem Freundeskreis doch Nichtchristen. Nehme ich jetzt mal so an. Ich glaube, wir leben nicht in so einer Blase, wo wir uns von dieser ganzen Welt abschotten, sondern wir haben auch Nichtchristen als Freunde. Ob nun auf der Arbeit, in der Nachbarschaft oder woanders. Wie oft lesen die Bibel? Wie oft lesen eure nichtchristlichen Freunde die Bibel? Ich nehme mal an, das ist zu 99,9% liest keiner, der sich nicht Christ nennt oder der ein Nichtchrist ist, die Bibel. Der nimmt sich nicht einfach so aus dem Bücherregal ein Buch, was die Bibel heißt, schlagt es auf, liest drin, weil er Lust daran empfindet. Macht er nicht. Aber was liest er? Er liest dich. Er sieht dich und analysiert, er wägt ab, er beurteilt. Und dann wird er nämlich sagen, bist du ein Bluff oder bist du wirklich ein Christ? Es ist so wie ein Profispieler, ein Poker-Profispieler, der auch liest und analysiert, der irgendwas auswendig lernt und dann abwägt, was habe ich da gegenüber? Was steht auf seiner Karte? Und man kann wieder sagen, ja gut, ich habe 4 Asse auf der Hand, aber hast du wirklich 4 Asse auf der Hand? Und für uns Christen gilt das auch, wenn du sagst, du bist Christ, steht auch wirklich Christ auf deiner Karte? Oder hast du sie nur verdeckt und sagst, du bist Christ? Aber auf der Rückseite steht vielleicht was ganz anderes. Und Paulus versucht uns immer wieder deutlich zu machen und zu sagen, haltet euch am Glauben fest und lebt dementsprechend. Wir sollen Jesus nachahmen. Und wenn Paulus sagt, wir sollen Jesus nachahmen, dann ist es für ihn auch wie eine Chance, weil er die Geschichte oder an Jesu Geschichte teilhaben kann, an Jesu Heilsplan teilhaben kann. Und deswegen ist das auch was ganz Persönliches für Paulus, wenn er sagt, ich ahme Jesus nach, weil er Teil dieser Geschichte wird, weil er innig wird mit Jesus. Und das ist für ihn auch lebensverändernd. Und wenn wir auch mal die ganze Geschichte von Paulus uns noch mal irgendwie vor Augen führen, ich weiß nicht, ob du Paulus gut genug kennst, aber hier ist die Geschichte. Paulus hat eine Veränderung in seinem Leben erfahren, aber bevor er diese Veränderung erfahren hat, war er übereifrig und er war selbstsüchtig. Und er war von Hass zerfressen, weil er einen mega Hass auf Christen hatte. Diese neue Religion, die sich irgendwie, ja, die größer wurde, die konnte er nicht abhaben. Er verfolgte sie und er hat sie verurteilt. Aber dann hat er diese Vergangenheit, diesen ganzen Hass, konnte er ablegen, weil er der Liebe Gottes begegnet ist. Weil er Jesus Christus begegnet ist. Und das hat ihn verändert. Und er legte diese Selbstsucht und diesen ganzen Hass, der in ihm war, ab. Weil diese Liebe, die in ihn hineingekommen ist, von innen heraus verändert hatte. Das ist die Geschichte von Paulus. Ein anderes Beispiel, vielleicht ein bisschen moderner. Ich weiß nicht, ob ihr Nicky Cruz kennt. Nicky Cruz ist heute Pastor und Sprecher, Autor von zahlreichen Büchern. Aber seine Vergangenheit war, ähnlich wie bei Paulus, ganz anders. Nicky Cruz ist eigentlich Puerto-Amerikaner gewesen und durch eine Einwanderungswelle kam er in die USA, nach New York. Sein erster Schultag, also ich habe das Buch in meiner Teenie-Zeit geschenkt bekommen und gelesen, und ich erinnere mich, sein erster Schultag, den er beschrieben hat, war so. Er ging in die Schule und da war ein anderer Junge, den konnte er einfach nicht sehen. Und dann hat er einen Schulstuhl genommen und auf den Rücken des anderen zertrümmert. So startete seine Vergangenheit in der USA. Und es ging weiter. Dann hat er die Schule geschmissen, er wurde Mitglied einer Gang. Und um in die Gang aufgenommen zu werden, musste er eigentlich jemanden umbringen. Und das hat er getan. Er hat jemanden ermordet. Und er war so voller Hass in sich, dass er so aggressiv gewesen ist, dass irgendwann er auch als Gangoberhaupt sich behaupten konnte. Alle hatten Angst vor ihm. Selbst seine eigenen Gangmitglieder hatten Angst vor ihm. Und er war dann deren Oberhaupt. Und sein Leben bestand dann aus Alkohol, Drogen, Kampf, Mord. Das war sein Leben. Bis er die Begegnung mit Jesus hatte. Es kam ein Evangelist in sein Viertel und das mochte er gar nicht. Und er hat mit dem gesprochen, mit dem Evangelisten, und seine erste Reaktion war, der Faustschlag mitten ins Gesicht des Evangelisten. Ein paar Wochen später kam der Evangelist wieder. Und dann hat sich der Niki gedacht, dem zeige ich es jetzt richtig. Er wollte ihn umbringen. Und auf dem Weg dorthin hatte er eine Begegnung mit Jesus. Und er konnte mit dem Evangelisten am Ende beten, hat sein Leben Jesus gegeben und sein Leben komplett umgekrempelt. Er ist an die Bibelschule gegangen, hat eine theologische Ausbildung gemacht, ist dann zurück in sein Viertel und alle seine Gangmitglieder, die damals mit ihm unterwegs waren, die hat er zu Jesus geführt. Ja, Jesus verändert Leben. Und wenn man dieses neue Leben geschenkt bekommt, dann soll man sich auch dementsprechend verhalten. Man soll sich nicht irgendwie dieser Welt anpassen, so wie die Römer sich nicht der ansässigen Bevölkerung angepasst haben. So sollen wir als Bürger des Himmels uns nicht dieser Welt anpassen. Aber wir leben trotzdem in dieser Welt. Und so wie Paulus sagt, sollen wir nun wie Himmelskörper scheinen. Wir sollen lesbar für die Menschen in unserer Umgebung sein. Wir sollen also aufmerksam machen auf den, der uns geschickt hat. Der das Evangelium verkörpert, und zwar auf Jesus Christus. Es gibt einen Theologen, der heißt Herbert Haslinger, ist eigentlich ein Katholik, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Diakonie. Und in diesem Buch hat er gesagt, sinngemäß, weil die Gläubigen sich von Anfang an der Christenheit anders verhalten haben, weil sie anderen Menschen halfen, und die Liebe entgegengebracht haben, die sie so nicht kannten, hat das Christentum überlebt. Denn die Menschen wurden durch das Handeln der Christen auf das Evangelium aufmerksam. Da hat er ein bisschen länger geschrieben. Ich habe das so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Aber er hat gesagt, das diakonische Handeln an sich ist der einzige Grund gewesen, warum das Christentum in seiner Anfangszeit überlebt hat, weil es es so damals nicht gab. Anderen Menschen helfen. Demütig sein, so wie Jesus demütig gewesen ist. Seine Rechte einfach abgeben, seine Privilegien abgeben. Und nicht selbstsüchtig und egoistisch sein, sondern sich den anderen Menschen demütig zuwenden. Und diese ganzen Motive, selbstsüchtigen, egoistischen Motive und Bestrebungen, diesen ganzen Ehrgeiz abgeben. Jesus als Vorbild nehmen. Das war für die damaligen Christen etwas ganz, ganz Wichtiges. Und uns nicht, ja, dieser Welt anzupassen, sondern zwar in dieser Welt leben, aber Jesus sozusagen in dieser Welt verkörpern. Und dann, wenn wir helfen, dürfen wir auch gerne sagen, im Namen Jesus helfe ich dir. Im Namen Jesus gebe ich dir jetzt dieses Brot, damit du gesättigt wirst. Im Namen Jesus gebe ich dir jetzt diese Kleider, weil du nichts zum Anziehen hast. Im Namen Jesus schenke ich dir diesen Kleiderschrank, weil du keinen hast. Und so weiter. Und das können wir, weil wir von dieser Macht der Sünde befreit worden sind. Jesus hat diese Liebe uns entgegengebracht, die wir jetzt auch ausstrahlen können. Und Paulus, wie gesagt, er erinnert die Gemeinden daran, verhaltet euch dementsprechend. Ihr könnt zwar gute Menschen sein, aber das bringt euch nicht zu Gott näher. Ihr müsst es einfach nur dieses Geschenk annehmen, was Jesus Christus euch bereitet hat. Jesus Christus hebt diese Trennung auf und du kannst ganz ungezwungen zu Gott kommen. Aber wenn du es tust, dann möchte Gott dich auch verändern. Und dann sollst du dich nicht irgendwie deinen alten Gewohnheiten oder zu deinen alten Gewohnheiten zurückkehren, sondern eigne dir neue Gewohnheiten an. Denn dein Leben macht den Unterschied in dieser Welt und hat positiven Einfluss auf andere Menschen, weil sie aufmerksam werden auf den einen, auf Jesus Christus. Und deswegen sei kein Bluff, sei wirklich real, sei Christ. Lass es auf deiner Karte wirklich so stehen und verhalte dich so. Amen.